Ich möchte unsere Bibelstelle lesen aus Josua 14, der 14. Vers. Das ist die Begebenheit, wo es um Kaleb geht. Da heißt es, daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunnes, des Kenisiters, bis zu diesem Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, gänzlich nachgefolgt war. Wir kennen ja die Begebenheit aus dem Alten Testament, dass Kaleb einer der wenigen war, der wirklich Gott nachgefolgt ist. Er war der Kundschafter, zusammen mit in dem Fall Josua, die geglaubt haben, dass sie das Land einnehmen können. Und hier redet die Bibel von einer gänzlichen Nachfolge. Wisst ihr, und das ist das Problem auch des Gläubigen. Wenn er wieder geboren wird, wenn er gerettet wird, wenn der Jesus mir die Sünde vergibt, wenn ich rein werde, wenn ich ein neues Herz bekomme, ja Gottes Kind bin, dann geht ja dieser Kampf erst richtig los, geistlich. Und dann bist du immer zwischen zwei Extremen. Einmal ist der Perfektionismus, was ist gänzlich. Das andere Mal ist es, dass man es zu locker nimmt. Und die Bibel ist hier eigentlich wunderbar. Sie zeigt uns, wie Gott hier seine, ich sage es mal so, Pflöcke gesetzt hat. Aber ich möchte unsere Stelle dazu lesen aus Prediger 9, Vers 11. Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die Erfahrenen Gunst, denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Ich habe 44 Jahre auf der Landesbank Baden-Württemberg gearbeitet, davor über 30 Jahre im Kundenverkehr, später hinter den Kulissen. Wisst ihr, und wenn ich etwas gesehen habe, dann das, was hier in diesem Vers steht. Es ist einfach so, in dieser Welt, da meine ich nichts Geistliches, sondern das Menschliche, hast du keine Garantie, dass es funktioniert. Du kannst alles richtig machen, du kannst hochstudiert sein, du kannst völlige Hingabe haben, du kannst der Treueste der Treuen sein, du kannst alle Fähigkeiten besitzen, alle Register ziehen und es geht schief. Und dann hast du jemanden neben dir, der wesentlich schwächer ist, vielleicht ist er dir weit unterlegen und bei dem läuft es plötzlich. Manchmal nicht erklärbar. Aber Salomo, nach dem Jesus, der weiseste Mensch auf Erden, wirklich weise, sagt, es kommt auf Zeit und Umstände an. Das ist einfach vom Sündenfall her so, weil du die Einflussfaktoren nicht kennst. Sonst hätten wir ja gerechte Welt, haben wir ja nicht. Sonst müssten nicht viele Kinder verhungern und die andere geht, die sterben nicht im Hunger, sondern im Übergewicht. Wisst ihr, das ist das Problem auf dieser Welt. Aber im Geistlichen ist es nicht so. Und das ist der große Unterschied. Es gibt eine gänzliche Nachfolge und ich möchte etwas aufzeigen, was eine ganz große Rolle spielt. Und zwar in Epheser 1, Vers 3 sagt uns die Bibel, also nicht das Menschliche, sondern das Geistliche. Da sagt sie etwas Wunderbares. Das ist eine der größten Verheißungen oder Feststellungen der Heiligen Schrift. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Sie sagt, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Das ist gänzlich, das ist alles beinhaltet. Und in Hebräer 10, 10 und 14, diese große Darstellung des vollkommenen Opfers Jesu. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Ein vollkommenes Opfer, eine vollkommene Segnung. Also im Geistlichen ist es nicht wie in der Welt. Ich sage es mal ganz einfach. Wenn ich im Geistlichen nach den Anweisungen der Heiligen Schrift vorgehe, dann ist es garantiert, dass es funktioniert. Wenn ich in der Welt vorgehe, nach den weltlichen Bedingungen, dann ist gar nichts garantiert. Das ist der große Unterschied. Bei Gott ist alles sicher und garantiert. Kolosser 2, 9 und 10. Leider lesen wir diese Bibelstelle manchmal theoretisch. sondern es muss Praxis werden. Dort heißt es, denn in ihm, im Herr Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Damit sagt die Bibel, in Christus, also wenn ich auch in ihm bleibe, habe ich die Fülle der Gottheit, und zwar den Teil, der für mich vorgesehen ist. Ich habe also völlige Säge, völlige Fülle. Ich habe alles. Naja, sind wir ehrlich, wenn du dann das Leben der Gläubigen anguckst, dein eigenes, mache ich ja auch, dann muss ich sagen, wo ist sie denn, diese Fülle, diese Segens- und, ich sag's mal so, überwältigende Kraftfülle, wo ist sie? Ich lese uns dazu Josua 21, 43. Ich denke, man muss hier ein paar Dinge beachten, dann wird es hier relativ einfach. Josua 21, 43, und zwar, da erklärt die Bibel einen Grundsatz. So gab der Herr Israel das ganze Land, von dem er geschworen hatte, es ihren Vätern zu geben, und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum, ganz so, wie er es ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen, sondern der Herr gab alle ihre Feinde in ihre Hand. Und es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Haus Israel verheißen hatte. Alles war eingetroffen. Wisst ihr? Das ist doch ganz einfach. Wir haben diese zwei Ebenen in der Heiligen Schrift. Alles, was Israel im Körper geschieht, sie sind ja die Vorschattung, unser Musterbeispiel, sagt die Bibel, unser Typus, das, was Gott Israel hat im Körper erleben lassen, wir wissen das aus Hebräer 10, 1, das ist der Schatten, erleben wir im Körper, nicht, sondern im Geist. Also nicht im Körper, sondern im Geist wird es bei uns geschehen. Und hier hast du wieder das Gleiche. Hier ist das Land Israel, und er hat ihnen alles gegeben, hat ihnen jede Verheißung gegeben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Er hat die Kanaaniter vertrieben. Er hat sie alle in seine Hand gegeben. Israel hatte alles in seiner Hand. Es war perfekt. Da müssen wir sagen, dann muss ja jetzt alles wunderbar laufen. Und genauso, wir haben das vorher gelesen, hat Gott uns alles gegeben. Absolut alles. Er hat uns aber kein irdisches Land gegeben, sondern das Land des Glaubens. Und dieses Land des Glaubens ist die Fülle der Segnungen, das ist die Fülle der Gottheit für mich, also die ganze Kraftwirkungen. Die Bibel geht so weit, dass sie sagt, das ist auch rechtens, das ist nämlich wichtig. 2. Korinther 1, 19. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Damit sagt die Bibel, der Herr Jesus hat für alles bezahlt. Es ist alles perfekt, alles ist wunderbar. Wisst ihr, und jetzt kommt halt das Problem, wenn ich meine Kinder oder meine Enkel etwas schenke, dann ist für mich immer interessant, wie sie reagieren. Oder wenn du Kollegen etwas schenkst. Ist doch interessant, wenn du jemand etwas schenkst, das dir vielleicht sogar wertvoll ist und du willst wirklich an den Mann bringen und nach ein paar Wochen stellst du fest, das ist achtlos in den Schrank reingeworfen worden. Frustriert dich doch, oder? Ist doch ganz anders, wenn Kollegin hat bei meiner Verabschiedung von der Bank, als ich in Vorruhestand ging, sagte sie mir, die Bibel, die sie mir geschenkt haben, liegt auf meinem Nachttisch. Ich lese jeden Abend darin. Wunderbar. Der andere, da habe ich es gesagt, der hat es in den Schrank reingeworfen. Wisst ihr, aber wir denken, dass bei Gott anders ist. Was macht Gott, wenn er für uns die Fülle des Segens hat, die Fülle der Gottheit, alles bezahlt hat, vollkommen Perfektes uns geschenkt hat und wir ignorieren es? Wisst ihr, wir leben wie vorher, wir wursteln dahin und gehen nach unsere eigene Vorstellung, statt dass wir dieses Geschenk mit großer Freude annehmen, in dem vollen Bewusstsein, da ist alles drin, was ich brauche, da ist perfekt für mich gesorgt. Ich tue es nicht, warum? Das ist einfach der Mensch. In der ersten Liebe, wenn man sich bekehrt hat, Ich weiß es noch, wie das bei mir war. Da bist du ja aus der Random Bande, oder? Das ist der Normalfall. Und da brennst du für den Herr Jesus und da funktioniert es auch. Aber dann kommt halt die Zeitschiene. Da kommen die Erfahrungen. Da kommen die Enttäuschungen, die negativen Erfahrungen. Dann stellt wieder das menschliche Denken ein, nicht das geistliche. Aber Hebräer 13,7 sagt, gedenket an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Das ist für mich die inspirierte Anweisung von Gott, dass wir Biografien lesen sollen. Wer sagt, du sollst ihr Ende ansehen, wie es ausging mit ihnen. Und du sollst hingehen und es nachahmen. Aber er sagt, ihr Ende schaut an. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei unserer Thematik von gänzlicher Nachfolge, was es mit dem Ende auf sich hat. Ich gehe zurück in Hebräer 3, Vers 6 und Vers 14. Da sagt die Bibel, Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir. Das heißt die Gläubigen. Wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Also geht die Bibel davon aus, ich habe die Fülle der Segnungen, ich habe von Gott alles bekommen, was ich brauche. In der ersten Liebe ist es da, aber er sagt, du musst es jetzt festhalten bis zum Ende. Vers 14. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen. Es geschah in der Sekunde, als wir gerettet wurden, als wir in einem Geist zu einem Leib getauft wurden. Dann ist passiert. Aber jetzt sagt er etwas. Wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Also er sagt, ich muss es bis zum Ende standhaft festhalten. Wisst ihr, wir sind immer so Leute, ja, ich habe mich ja mal bekehrt. Das ist doch wunderbar. Aber die Frage lautet, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Was ist heute? Wisst ihr, was ist am Schluss? Das zählt, sonst gar nichts. Offenbarung 2, 26. Gott hat es so gemacht, dass wir alles haben, um vollständig bis zum Ende im Sieg zu leben, um vollständig alles hinzubekommen, geistlich, dass wir Triumph haben. Hat er alles gemacht. Aber er erwartet, dass wir es anwenden bis zum Schluss. Offenbarung 2, 26. Er sagt hier, und wer überwindet? Das Wort überwinden, das ist ein griechisches Wort. Hier steht Nikon, da kommt auch wohl die Turnschuhmarke Nike her. Das heißt einfach Sieg. Also überwinden heißt siegen. Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt? Nochmals. Bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Wieder der gleiche Gedanke, bis ans Ende. Merkt ihr etwas? Die Bibel geht einfach davon aus, bis ans Ende. Kolosser 1, 22. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod hat er uns versöhnt, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Also nochmal, der Wille Gottes ist, dass wir heilig, tadellos, unverklagbar vor seinem Angesicht sind. Nicht perfektionistisch. Wisst ihr, wir haben noch die alte Sündenatur, trotzdem wir wiedergeboren sind. Wir haben diesen Kampf, bis wir auferstehen, bis die Entrückung ist. Aber er sagt hier, trotzdem will Gott, dass wir heilig, tadellos und unverklagbar vor seinem Angesicht sind. Bin ich vom Angesicht Gottes, tritt es ein. Bin ich nicht vom Angesicht Gottes, tritt es nicht ein. Jetzt erklärt er, was gemeint ist. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und so weiter. Also er sagt, du darfst nicht zurückweichen. Richter 2, 1 bis 23. Das Alte Testament ist ja unser Musterbeispiel und man sieht im Alten Testament oft einfach in schönen Bildern das Gleiche, was das Neue Testament in Telegrammstil sagt. Und man versteht es dann manchmal noch tiefer. Drum ist die ganze Bibel für uns wichtig. Und da steht etwas, das hat mich dann doch, sagen wir mal, sehr, sehr getroffen. Richter 2, Das sagt die Bibel ab Vers 1. Und der Engel des Herrn, wir wissen, dass der Engel des Herrn der Herr Jesus ist, kam von Gilgal her. Wir wissen, dass Gilgal ein Bild für Golgatha ist. Kam nach Bochim und sprach: Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich will meinen Bund mit euch nicht aufheben ewiglich. Ihr aber sollt mit den Einwohnern des Landes keinen Bund machen, sondern ihre Altäre niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? So habe ich nun auch gesagt, ich will sie nicht vor euch vertreiben, damit sie euch zu Fangnetzen und ihre Götter euch zu Fallstricken werden. Ist ja brutal, oder? Wisst ihr, Israel hatte das Land des Glaubens und sie hat den ganz klaren Auftrag, treibe die Kanaaniter aus, weil sie werden dir zum Fallstrick. Und so war es ja. Ihr kennt die Geschichte von Bileam. Gott hat nicht zugelassen, dass er Israel verflucht, aber dann ist er hingegangen, Bileam, in einer ungeheuren teuflischen Raffinesse, hat den Kanaanitern geraten, gebt den Israelis eure jungen Frauen. Und die haben den Götzendienst mitgebracht. Das Ende war Untergang. Und am Schluss lässt Gott auch Bileam töten. Wisst ihr, und hier ist genau das Gleiche. Sie haben das Land des Glaubens wunderbar und Gott sagt, treibt die Kanaaniter aus. Und er sagt hier klipp und klar, der Jesus kommt hier, offenbart sich seinem Volk und sagt, ihr habt es nicht getan. Da können wir sagen, was hat das mit uns zu tun? Wenn ihr nämlich weiterlässt, Richter 2, dann seht ihr, er sagt hier, ihr ging immer wieder zu den Baalen, zu den falschen Götzen und Gott hat euch immer wieder gerettet. Und er sagt, solange Josua gelebt hat und die Ältesten, Vers 7, solange habt ihr pariert. Aber dann seid ihr wieder zurückgefallen in dieses menschlich eigene. Jetzt sagt Gott in Kapitel 3 ab Vers 1 etwas. Das sind aber die Völker, da steht im Hebräischen Goyim, also die Heidevölker, die der Herr übrig bleiben ließ, um durch sie alle diejenigen Israeliten zu prüfen, welche aber die Kämpfe um Kanaan nicht erlebt hatten. Nur um den Geschlechtern der Söhne Israels davon Kenntnis zu geben und sie die Kriegsführung zu lehren, weil sie zuvor nichts davon wussten. Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Sie sagt, Gott geht hin und nimmt diese übrig gebliebenen Kanaaniter, um sein Volk den Kampf zu lehren. Aber er hat vorher gesagt, dass er als Züchtigung und als Strafe einen Teil dieser Kanaaniter nicht austreibt, sondern sie können sich jetzt mit denen rumschlagen. Er hilft ihnen zwar, und benutzt sogar dieses Negative als eine Segenslinie, um ihnen den Kampf beizubringen. Aber es ist schon ihre eigene Schuld, dass sie hingegangen sind und letztendlich die Kanaaniter nicht vertrieben haben. Aber das war nicht die einzige Nachlässigkeit, ich sage mal Nachlässigkeit, die sich Israel geleistet hat. Wir kommen nachher zu unseren Nachlässigkeiten. Josua 18, Vers 3. Wie lange seid ihr so lässig, dass ihr nicht hingeht, um das Land einzunehmen, das euch der Herr, der Gott eurer Väter gegeben hat? Wisst ihr, da sagt sie zwei Dinge. Sie sagt, ihr habt nicht die Kanaaniter vertrieben und ihr wart lässig, das Land einzunehmen. Ihr wolltet Teile von dem, was Gott euch gegeben hat, wolltet ihr überhaupt nicht. Ich lese dazu Josua 23 ab 10. Ein einziger von euch jagt tausend, denn der Herr, euer Gott, kämpft für euch, wie er euch verheißen hat. Darum habt gut Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt. Wenn ihr euch aber abwendet und dem Überrest dieser Völker, steht wieder Goyim, Heidenvölker anhängt, die unter euch übrig geblieben sind, und euch mit ihnen verheiratet, so dass ihr euch untereinander vermischt, so sollt ihr gewiss wissen, dass der Herr, euer Gott, nicht länger diese Völker vor euch vertreiben wird, sondern sie werden euch zur Schlinge und zum Fallstrick und zur Geißel an eurer Seite und zu Dornen in euren Augen, bis ihr vertilgt seid aus diesem guten Land, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Versteht ihr? Ein Riesenproblem. Israel hat vor Gott, sie haben es erlebt, wie die Wolke und Feuersäule, die Schechina, vor ihnen herging. Sie haben erlebt, wie Gott für sie kämpft, wie er die Ägypter ersäuft hat, im Meer. Haben sie alles erlebt. Gott sagt, du bekommst das ganze Land. Geht hin, kundschaftet es aus. Du wirst Sieg haben, du wirst alles einnehmen. Ich kämpfe für dich. Nur 2 von 12 haben es geglaubt. Kaleb und Josua. Kaleb und Josua haben überlebt. Kaleb, vor ihm wird sogar gesagt, dass er mit über 80 Jahren noch die gleiche Kraft hatte wie mit 40. Muss ich mal vorstellen. Josua wird der Führer des Volkes, der Nachfolger von Mose. Und alle, die andere 10, kommen um und kommen nicht ins verheißene Land. Wenn wir das jetzt einfach einmal als Zwischenresümee übersetzen in unsere Situation. Wir haben, genauso wie Israel, ein Land des Glaubens. Wisst ihr, was habe ich denn? Es fängt schon an, dass ganz viele Gläubige gar nicht wissen, was wir haben. Wir haben Epheser 1, Vers 7, die Erlösung durch sein Blut. 1. Johannes 1, 7 bis 9, die Reinigung durch Jesu Blut. Wir haben eine völlige Reinigung durch Jesu Blut. Wir haben Römer 6, 6 und 11. Wir sind mit Christus gekreuzigt und damit ist die Sündenatur gebrochen. Wenn ich das im Glauben annehme, dann wirkt es. Wir haben Epheser 2, Vers 10. Alle Werke, die wir tun sollten, sind schon fertig. Sobald ich im Geiste wandle, werde ich automatisch die Werke tun. Wir haben 1. Korinther 12, 18, unseren Platz im Leib Christi. Wir haben 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder von uns hat mindestens, also jeder von uns hat mindestens 3 Gnadengabe, aber hat eine zum Dienst. Und die Bibel sagt, jetzt diene damit. Wir haben Römer 12, 3, das Maß des Glaubens. Wir haben 2. Korinther 10, 13, ein Arbeitsfeld, das uns Gott zugeordnet hat. Das heißt, ich habe alles. Wisst ihr, ich habe Gnadegabe. Muss ich jetzt daheim hinsitzen und sagen, oh, was soll ich predigen, oh, was soll ich tun? Versteht ihr? So ist der Mensch. Interessiert doch nicht. Ich bete und dann erwarte ich, dass Gott es gibt, was gepredigt werden soll. Und dann gehe ich hin und predige das, was er sagt. Dann erwarte ich, dass diese Gnadegabe wirkt. Wenn du eine Gabe hast, Kinderarbeit zu machen, dann musst du nur erwarten, dass diese Gabe wirkt. Wenn du eine Gabe hast, zu evangelisieren, dann musst du nur glauben, dass diese Gabe wirkt. Du musst nur im kindlichen Glauben glauben, dass Gott es dir gegeben hat, wenn du das erkennst. Und dann wird es passieren. Wenn du es aber nicht glaubst und anfängst, menschlich zu denken, dann wird diese Wirkung des Heiligen Geistes außer Kraft gesetzt. Dann lässt du verheißenes Land unbenutzt liegen. Da ist das Land vor dir. Du könntest es einnehmen. Du hast die Mittel dazu, die Waffen, und nimmst es nicht. Und dann sagt die Bibel uns zweite Elend. Das erste ist, dass man es nicht einnimmt, dass man sich gar nicht drum kümmert. Und das zweite Elend, das ist vielleicht, weiß nicht, ob es noch schlimmer ist. Das hat jetzt weniger mit Konsequenz zu tun. Richter 1, 17 bis 20. Das ist vielleicht das Allerschlimmste von dem allem. Juda zog hin mit seinem Bruder Simeon und sie schlugen die Kananiter, die in Zephat wohnten, und vollstreckten an ihnen den Bann und nannten die Stadt Horma. Juda steht ja in der Bildersprache der Heiligen Schrift für die klarstehende Gläubige. Juda, der Priesterstamm. Die Bibel sagt, wir sind Könige und Priester. Juda symbolisiert die Gläubige, die priesterlich dienen, also die wirklich Gott dienen wollen. Jetzt steht da aber etwas, das hat mich erschreckt, Vers 19. Der Herr war mit Juda, sodass er das Bergland eroberte. Das heißt, der Herr kann mit dir sein. Du kannst sogar Sieg haben in bestimmten Bereichen. Du kannst ein Zeugnis sein. Du kannst Menschen für den Herr Jesus gewinnen. Du kannst wirklich hier ein Zeugnis nach außen sein, dass du vorbildlich bist. Aber jetzt kommt der nächste Punkt. Aber die Bewohner der Ebene vertrieb er nicht aus ihrem Besitz, denn sie hatten eiserne Streitwagen. Du musst nicht nur das Land einnehmen, sondern du musst die Kananiter vertreiben. Steht ihr? Kennt ihr die Kananiter? Ich kenne sie. Ich mag sie nicht. Und was denkt ihr, wie oft ihr in eurem Leben schon die Kananiter begegnet seid, bei euch selber und bei anderen? Ich lese euch einmal die Liste der Kanaaniter vor, Galater 5, 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das sind die Kanaaniter. Steht ihr? Jetzt sagt die Bibel, treib sie aus. Also die Bibel will zwei Dinge. Sie will, dass ich die fleischlichen Dinge bei mir austreibe, sie rauswerfe, aber gleichzeitig die geistlichen Dinge im Glaube annehme, das Land des Glaubens in Besitz nehme. Zwei Dinge. Einmal positiv, einmal negativ. Das Negative austreibe, das Positive in Besitz nehmen. Wenn ihr jetzt da weiterlest, dann seht ihr was völlig Erschreckendes. 21. Aber die Söhne Benjamins vertrieben die Jebusiter nicht. Das sind die Einwohner von Jerusalem. Wenn du dann weitergehst, dann sagst du, ja, geht so weiter. 27. Manasse vertrieb die Einwohner von Bet-Shean und seinen Tochterstädten nicht. Die anderen haben sie auch nicht vertrieben. Es vertrieb sie nicht aus ihrem Besitz. Und so kannst du durchlesen, bis wo du hingehst, keiner hat vertrieben. Wisst ihr, das ist oft das Problem. Man ist wieder geboren, man ist gerettet, man ist ein Gotteskind und man ist zufrieden. Ich weiß ja, dass ich in den Himmel komme. Aber man lässt seine kleinen fleischlichen Regungen, lässt man einfach da. Wisst ihr, und jetzt kommt etwas, diese Bibelstelle hat mich vielleicht mehr erschreckt, wie jede andere Bibelstelle, oder erschreckt ist vielleicht der falsche Ausdruck, es ist eine Mischung aus Verwunderung und eigentlich muss ein Gläubiger entsetzt sein, wenn er das liest. Ich lese euch eine Bibelstelle. Ich bitte euch, lest die Bibel langsam und genau. Die Bibel meint, was sie sagt und das meint sie hier so. Und da ist was Furchtbares, schreibt Paulus an die Korinther. 2. Korinther 12, Vers 20 und 21. Denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen. Jetzt würde jeder von uns sagen, naja, das hat doch jeder. Wisst ihr, so wird argumentiert, wir sind doch Menschen. Jeder ist irgendwo ein bisschen eifersüchtig, irgendwo ein Zornader, wenn man eine Grenze überschreitet, ist doch normal. Jeder kümmert sich ums eigene Selbstsucht, dass man mal hinterrum redet, ist auch normal. Manchmal verbreitet man auch Gerüchte, wenn man es nicht genau weiß. Ein gewisser, ich sage mal, stolze Aufgeblasenheit ist auch da und Unruhe. Es gehört doch zum Menschsein. So können wir doch denken. So reden wir doch. Ist menschlich. Aber es kommt der zweite Versteil, nämlich Vers 21, und der sagt was völlig anderes. So dass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Jetzt sagt er hier was ganz Böses. Er sagt, nach außen hin äußert sich so kleine fleischliche Dinge, aber dahinter sind Kanaaniter, die viel schlimmer sind, die sind auch nicht ausgetrieben. Und das war der Grund für die kleine Sünde. Machen wir es praktisch. Ich habe ein 120 Jahre altes Haus und einen entsprechend kleinen Garten. Früher war es so, jetzt hat man die Häuser baut in Teifing und dahinter gleich das Gärtle. Und nachdem ich in Stuttgart war ja und teilweise 12 bis 14 Stunden unterwegs war, pro Tag, Geschäft, dann nebenher Bibelübersetzung machen musste, oder Revision machen musste, dann nebenher Predigtdienst, nebenher Reisedienst, war die Zeit, naja, dass ich überhaupt noch schlafen konnte und nur meine Frau 5 Minuten Zeit gehabt hat, war alles. Aber wisst ihr, das hat sich bei dem Garten ausgewirkt, der hat irgendwann ausgesehen wie ein Urwald. Und ich bin ja ein Teifinger und ein Schwabe, ich konnte es dann auch nicht ertragen. Dann bin ich einfach in der Garten, habe das Zeugs ausgerissen und habe mich immer geärgert, nach kurzer Zeit war es wieder da. Und vor allem, wenn es ein bisschen schwül war und geregnet hat, dann hat es nicht einmal eine Woche gehalten. Da bin ich halt wieder hin, hab's wieder ausgerissen. Ich habe schon so eine Technik mit Handschuhen, wie ich die Dinger rausreiß. Aber irgendwann war mir klar, da habe ich mir so eine Kralle gekauft. Kennt ihr das? Das ist wunderbar, Kralle. Da bin ich mit der Kralle hin und habe dann festgestellt, da ist ein ganz kleines Pflänzchen, das ist Vers 20, ein ganz kleines Pflänzchen, ein bisschen eifersucht. Und dann bin ich mit der Kralle hin und habe unter dem kleinen Pflänzchen, bin ich runter in den Boden und habe gerissen, wisst ihr, was dann plötzlich war. So eine lange, fast kleine fingerdicke Wurzel manchmal. Und wenn ich gezogen habe, ich hätte die wahrscheinlich ein paar Meter rausziehen können, wenn sie nicht gekracht wäre. Und dann habe ich angefangen, selbst bei den kleinsten Pflänzle überall mit der Kralle, es war eine elende Arbeit, habe ich gestern Mittag gemacht. Habe ich rausgerissen. Und es ist jetzt interessant, ich habe es vor einer Zeit, wo ich es erkannt habe, schon einmal getan. Und dann sehe ich plötzlich, jetzt kommt viel weniger. Es hat sich gelichtet. Aber jetzt habe ich gesehen, ein paar habe ich nicht erwischt. Jetzt bin ich hin, jetzt habe ich die gestern. Schweiße meines Angesichts, bin ich runter und habe die rausgerissen. Wisst ihr, jetzt ist wieder sauber. Jetzt sind wir zwei Wochen weg, bis wir zurückkommen, denke ich, na ja, da wird sie wieder ein paar zeigen. Dann muss ich mit der Kralle hin und sie wieder ausrotten. Und wo ich das gestern so gemacht habe, da war mir klar, ich muss die Wurzel erwischen. Nicht bloß das Pflänzchen, das sich oben zeigt, das Symptom. Sondern ich muss die dicke Wurzel erwischen und die muss ich zerstören. Dann habe ich Ruhe. Da ist mir klar geworden, geistlich ist es genau gleich. Ich muss die keine Nitter austreiben, aber ich muss nicht sagen, jetzt reiße ich mich halt zusammen, dass ich mich beherrsche, sondern ich muss die Wurzel ausreißen. Wer kennt die Wurzel? Ich habe das nicht gewusst, bis ich rangegangen bin. Wer meine Wurzel kennt, wo das Elend ist, dass der keine Nitter nicht vertrieben wird, das ist der Herr Jesus. Er kennt mein Herz. Das heißt, ich muss dem Herr Jesus mein Herz öffnen und sagen, wie siehst du mich? Das ist ein ganz gefährliches Gebet, ist euch das klar? Weil da kriegst du eine 100% ehrliche Antwort. Und dann siehst du dich plötzlich im Lichte Gottes. Und dann kann es dir passieren, wie mit Paulus in Römer 7, dass du schreist, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dieser Sündenatur? Aber in Römer 8 sagt er, in Christus geschieht es. Also der Sieg ist normal. Aber ich muss zuerst mal wissen, dass ich diese Kananiter, dieses Unkraut in mir habe und dass Gott will, dass ich sie austreibe. Wisst ihr, jetzt kann es natürlich passieren. Ich nehme im Glauben meine Berufung an. Ich evangelisiere, ich mache Kinderarbeit, ich mache Gespräche, ich predige. Ich nehme meine Berufung an und weil es eine Gnadegabe ist, wirkt es ja. Ist perfekt, es wirkt. Aber ich habe die Kananiter trotzdem. Wisst ihr, hast du Leute, wo sagen, der hat doch so schön gepredigt, warum benimmt er sich so schlecht? Ja, das ist ganz einfach. Er hat noch Kananiter. Dass er so gut predigt oder so gut Kinderarbeit macht oder so gut evangelisiert oder so gut Gespräche führt, das ist seine Gnadengabe. Da kann er nichts dafür. Das hat ihm Gott gegeben. Aber die Kananiter hat er nicht ausgetrieben. Die sind halt nur drin. Wisst ihr, das ist auch der Grund, warum so viele Leute im Reich Gottes enttäuscht sind. Sie kommen vielleicht und sagen, ja, hier ist Wort Gottes, hier ist wunderbar. Und plötzlich sagen sie, da geht's ja zu wie in der Welt. Und manche Gläubige sagen, es geht schlimmer zu wie in der Welt. Das kann sein. Je nachdem, was für Kananiter noch rumlaufen in der inneren Gemeinde. Wisst ihr, und die Bibel sagt, treib sie aus. Also nicht nur das Land einnehmen, das ist ganz wichtig. Wisst ihr, ihr müsst einmal vor Gott klären, was ist meine Berufung? Was ist meine Gnadegabe? Was ist das Maß meines Glaubens? Was willst du, dass ich tun soll? Das müsst ihr schon klären, ich weiß es. Aber am Anfang war es auch ein Kampf. Bis es klar ist. Aber wenn es klar ist, ist es kein Alibi, oder keine Ausrede, dass du die Kananiter nicht raustreibst. Wisst ihr? Die müssen weg. Ich habe es schon oft erzählt, ich erzähle es nochmal, weil das ist einfach wichtig. Ich hatte eine Kollegin, die war gläubig, die hat sich riesig gefreut, wo ich zum Glauben kam. Ich habe mich ja im unfrommen Raum bekehrt, ich habe mich im Waschraum einer Bank bekehrt. Das ist ja nicht unbedingt ein frommer Raum. Ich kam rauf, sofort Wiedergeburt da. Da habe ich es meiner Kollegin erzählt. War eine ältere Dame, Witwe, Anfang 60, und die hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Dann hat sie immer Freude gehabt, und wenn sie weg war auf ihrer Freizeit, kam sie zurück, dann habe ich sie gefragt, wie war's denn? Da stand sie vor mir mit leuchtenden Augen. Ich kannte die Bewegung, wo sie hinging, mit leuchtenden Augen. Oh, das Wort Gottes war wunderbar. Die Erkenntnis, was war so eine Tiefe des Wortes? Dann hat sie abgebrochen, dann ist das Gesicht lang geworden. Sie hatte schon ein längliches Gesicht, dann ist noch länger geworden. Dann sagt sie, aber wie die Leute sich benommen haben, die Gläubigen, genau die ihres Wort ausgelegt haben. Wisst ihr, das ist genau das Problem, das sind die Kananiter. Das heißt, ich muss zwei Dinge tun. Wenn ich das Musterbeispiel des Alten Testamentes, wie man das Land des Glaubens nämlich bearbeitet, ernst nehme, dann muss ich sagen, bei meinem Land des Glaubens muss ich zuerst einmal alles in Besitz nehmen, was Gott mir gegeben hat. Ich muss auch glauben, dass ich in Christus die Fülle habe. Dann muss ich nur in Christus bleiben, in ihm. Ich muss mich dauernd reinigen lassen durch Jesu Blut. Das funktioniert ja. Aber gleichzeitig muss ich anfangen, die Kananiter rauszutreiben. Wenn ich das nicht mache, könnte etwas passieren. Kolosser 2, Vers 8. Das ist am Teufel sei liebster Trick. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Wisst ihr, das ist doch das alte Problem. Die Bibel sagt, Gott geht durch die Reihe der Wiedergeborenen, auch durch unsere Reihen, und sucht sich die Leute raus und sagt, du hast die Berufung, du hast jene Berufung, du hast die Berufung, diene mir. Die Welt, die Grundsätze dieser Welt sagt, nein, du musst jetzt auf die Bibelschule. Wenn du die hast, besser noch, du studierst gleich Theologie und machst einen Doktor der Theologie. Wenn du Doktor der Theologie hast, könntest du ja noch anstreben, dass du gar den Professortitel kriegst. Entschuldigung. Geht Gott nach dem, was hier geschrieben steht? Es steht in der Bibel, Gott hat die Weisheit dieser Welt verworfen. Was nicht ist vor der Welt, hat er erwählt. Wisst ihr, in der Welt ist das richtig. Ich musste zum Beispiel ein bestimmtes nebenberufliches Studium machen für meinen Job. Habe ich gemacht. Mein Chef hat ganz wunderbar mich gelobt. Er hat einen Satz gesagt, Hauptsache Jagdschein. Wisst ihr, aber im Reich Gottes ist es völlig anders. Da gilt der Jagdschein gar nicht. Da gilt nur, ob ich die Gnadengabe, die Gott mir gegeben hat, annehme. Ob ich sie im Gehorsam auslebe. Ob ich glaube, dass er wirkt und nicht ich. Wenn ich dann noch die Kananiter vertreibe, dann werde ich nicht betrogen. Und jetzt sagt hier die Bibel, wenn ich das nicht mache, werde ich durch Philosophie betrogen. Das heißt, dann jubelt mir der Teufel einen Ersatz für das Paket, das Gott mir gegeben hat, für diese wunderbare Berufung. Da gibt er mir einen Ersatz, zum Beispiel Doktortitel, Professortitel, Theologiestudium, Bibelschule, die Dinge. Wobei das im meisten Fall mal richtig sein kann, aber grundsätzlich ist es eine Falle. Und das Zweite, das ist genauso schlimm, er sagt die Überlieferung von Menschen, dann glaube ich nicht mehr, was Gott sagt, sondern was die Menschen sagen. So bin ich ja vor vielen, vielen Jahren in eine Verführung reingeraten, weil ich den Menschen geglaubt habe. Hätte ich die Bibel gelesen und genau gewusst, was in der Bibel steht, wäre ich nicht in die Falle gegangen. Wisst ihr, von daher ist es relativ einfach. Gott hat uns alles gegeben, ein perfektes Opfer, eine perfekte Segnung, perfekte Gnadengabe, alles, was ich brauche. Er hat mir das Wort Gottes gegeben, wo alles beschrieben ist. Und er zeigt mir, wie man die Kananiter austreibt. Zeigt er. Aber wenn ich es nicht tue, betrügt mich der Teufel. Muss klar sein, er betrügt mich. Und dann hast du 2. Korinther 11, Vers 2. Dann kommt etwas, das ist so erschreckend, dass man es kaum wagt zu lesen. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Das will Gott. Eine Gemeinde, die keusch ist. Was ist bei einer Jungfrau eigentlich ihre Ausrichtung? Die heiratet, die Braut ist. Die wartet doch von ganzem Herzen auf ihren Bräutigam, auf den ist sie fixiert. Die kann schon nicht locker. Wisst ihr, wenn jetzt zum Beispiel, da ist eine Verabredung mit einem zukünftigen Bräutigam und gleichzeitig ist eine Veranstaltung, jetzt sagt zu ihr, ich lade dich ein zu einer Veranstaltung, zum Beispiel zu einer Sportveranstaltung, zu irgendwas Kulturellem, und die geht da nicht hin. Warum? Weil das Herz für den Bräutigam brennt. Ist doch normal. Wisst ihr, und genau so ist es hier. Wenn ich mich um den Herr Jesus drehe und glaube, dass alles von ihm kommt, alles, dann kümmere ich mich um den Rest nicht mehr. Samuel Heppich ist der größte Missionar, den die Schwaben hervorgebracht haben. Aber er war schon ein extremer Mann. Er musste in Basel musste Hebräisch lernen. Und er ist dann auf die Rheinbrücke gegangen und hat sein Hebräischbuch genommen, hat es in den Fluss geschmissen. Und dann hat er gerufen, auf dass du nicht sagest, du habest Abraham reich gemacht. Dann ist er zur Missionsleitung und hat gesagt, Leute, es ist ganz einfach, ich kann kein Hebräisch lernen. Ich habe keine Gabe, ich kann es nicht. Aber mein Herz brennt zu evangelisieren, schickt mich aufs Missionsfeld. Die haben das gemacht. Die haben es tatsächlich gemacht, die haben es riskiert. Heute ging es nicht mehr. Heute ist schon alles institutionalisiert. Die haben es gemacht. Und da wurde der größte Missionar geboren, den es gab. Wisst ihr, da kam ein neuer Offizier, ein gottloser Mann zu den Engländern. Und haben seine Kollegen zu ihm gesagt, du kriegst Besuch. Wie? Du kriegst ganz schnell Besuch. Von wem? Von Heppich. War ein Mann 1,90 groß, hatte immer einen grünen Schirm dabei, ein wundersames Käppchen auf und so ein halber Kaftan, sah also schon seltsam aus. Dann hat er gesagt, naja, dem Frommen werde ich es zeigen. Dann haben sie gesagt, naja, warte mal ein Weilchen. Er ist nämlich nach Indien gekommen und hat gesagt, ich wollte indische, dunkelhäutige Heiden evangelisieren und jetzt habe ich weißhäutige Heide getroffen, euch Engländer. Und jetzt werde ich euch evangelisieren. Dann ist er hingegangen und hat den Mann besucht. Und der Mann lag auf dem Bett und hat geklopft. Ich habe es dir schon mal erzählt, aber die Geschichte fasziniert mich jedes Mal. Er hat geklopft, kam rein, der lag auf dem Bett und der sieht den Heppich und der starrt. So hat er Vollmacht. Heppich sagt zu ihm, ist in Altdeutsch beschrieben, nehm er das Buch. Und der Engländer erzählt dann und sagt, man musste mir nicht erzählen, welches Buch. Er ging an den Schrank, hat die Bibel rausgeholt. Sagt er, schlag er auf, 1. Mose 1. Der schlägt 1. Mose 1 auf, sagt, lies. Also Heppich war sehr autoritär. Der hat gelesen, er sagt, ich habe überhaupt nichts verstanden, ich war völlig verwirrt. Heppich kniet nieder vor ihm, betet, geht zur Tür raus. Der Mann war völlig fertig. Am Tag drauf, zur gleichen Zeit, Siesta, wieder Heppich steht da. Nehm er das Buch, er hat es wieder genommen. Wieder 1. Mose 1, 1 bis 4. Sagt der Engländer, jetzt habe ich zugehört. Da stand drin, die Erde ward wüst und leer. Finsternis war über dem Antlitz des Urwirbels. Gott sprach, es werde Licht. Und dann ist er wieder niedergegangen, hat gebetet. Hat er gehört, was Heppich betet, sagt. Herr, du siehst diesen Engländer. Bei ihm ist im Herz genauso wüst und leer wie hier bei der Urschöpfung. Und es muss Licht werden, er braucht der Herr Jesus. Mach, dass er gerettet wird, steht auf und geht. Nach kurzer Zeit hat sich dieser Engländer bekehrt. Kann man sich nicht vorstellen. Aber der Mann konnte kein Hebräisch, Entschuldigung. Hätte ihm jetzt Hebräisch geholfen? Dann war ein ganz hochmütiger Offizier, hat gesagt, alles ist nur Materie. Hat eine große Klappe gehabt, Heppich saß am Tisch. Plötzlich steht Heppich auf, ohne einen Ton. 1,90, das hat man gesehen. Also ich hätte ein Problem gehabt. Ist hingegangen, nimmt einen Stuhl, einen leeren Stuhl, hebt es so hoch, knallt den Stuhl mit der Rückenlehne auf den Boden und stellt ihn wieder hin. Der Offizier denkt, der spinnt. Die anderen haben gewusst, jetzt kommt was. Die kannte Heppich. Dann ist er hingegangen mit einem Schlag, packt diesen Offizier im Knick samt seinem Stuhl. Der hatte die Kraft dazu, hat ihn genauso hochgehoben wie diesen leeren Stuhl, knallt ihn auf den Boden, stellt ihn wieder hin und hat in Ruhe abgewartet, was passiert. Offizier springt auf, reißt das Säbel raus, dringt auf ihn ein. Heppich sagt, stopp. Praktischer Beweis, du hast eine Seele und Sander war nur Materie. Und um deine Seele geht's. Die haben sich alle bekehrt. Könnt ihr euch das vorstellen? Die haben sich alle bekehrt. Dritte Geschichte. Kennt ihr das Herzbüchlein? Draußen sind nur ein paar. Da ist das Herz des Menschen aufgelistet. Er hat die auf Spielkarte drucken lassen. Dann ist er hingegangen, hat die bei sich gehabt, immer. Da kamen die englischen Offiziere, die ihn noch nicht kannten, sagt, jetzt spielst du mit uns Karten. Sagt er, natürlich. Die haben sich gewundert, sagt, ein Missionar, der Karte spielt. Ja, ich spiele Karten. Er ist mit ihnen an den Tisch gehockt, die haben gemischt, sagt er, stopp, wir spielen heute mit meinen Karten. Herzbüchlein rausgezogen, sagt, heute ist diese Karte Trumpf. Hat ihnen die erste Karte auf den Tisch geknallt, das Herz des Menschen. Da war der Pfau drin, da war das Schwein drin, da war alles drin, wird mit Tieren symbolisiert und sagt, so ist euer Herz, so stolz seid ihr, so unrein seid ihr. Hat sie evangelisiert, sie haben sie bekehrt. Ein Mann, der konnte kein Hebräisch lernen. Merkt ihr was? Es kommt nur darauf an, dass ich diese Begabung annehme, mich nicht betrügen lasse vom Teufel, weil die Bibel sagt, wenn du das nicht tust, als keusche Jungfrau auf den Herr Jesus ausgerichtet zu sein, dann sagt er so, wie der Teufel die Schlange Eva verführte mit ihrer List, dass auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt wird von der Einfalt Christus gegenüber. Und dann sagt er, da kommt ein anderer Jesus, ein anderer Geist, ein anderes Evangelium, falsche Arbeit. Wenn du nicht betrogen werden willst, musst du zwei Dinge tun. Du musst glauben, was die Schrift sagt und das für dich annehmen, dass er alles dir gegeben hat, was du brauchst und gleichzeitig musst du die Kananiter austreiben, dann bist du auf der sicheren Seite. Jetzt kann man ja fragen, ja, wie treibe ich jetzt meine Kananiter aus? oder wie jäte ich mein Unkraut aus? Das ist ganz einfach. Jeder hat eine besondere Sorte von Unkraut. Jeder hat besondere Kananiter. Es gab Kananiter, das waren Hethiter, Peresiter, wisst ihr, das waren Philister. Und je nachdem, mit dem du kämpfst, musst du anders kämpfen, weil die, zum Beispiel die Philister hatten eiserne Streitwaren. Das waren ja Leute aus Kreta, aus Griechenland, die hergesiedelt sind. Die anderen waren Einheimische, die haben anders gekämpft. Wisst ihr, zum Beispiel mein Philister, der ist ganz, ganz gleich. Und die Bibel sagt, es ist das übelste Organ, das ist meine Zunge. Wenn ich versündige mich in der Regel 99% in Gedanken oder mit der Zunge. Also ich bin eher für Tatsünde nicht so anfällig. Es gibt wieder andere, bei denen ist die Zunge gar kein Problem, sondern die neigen zur Tat. Wisst ihr, da gibt's 100.000 Möglichkeiten, was du für einen Kananiter hast. Und jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Sie sagt jetzt, ich lasse das jetzt mal außer vor, das Annehmen der völligen Erlösung. Dazu müsst ihr nur die Bibel langsam durchlesen. Alles, was die Bibel sagt, dass ihr es schon habt, das nimmt ihr einfach im Glauben an. Also der Platz am Leib Christi, das Maß des Glaubens, die persönliche Gnadengabe, das Arbeitsfeld, alle Werke, dass das Blut dich völlig reinigt, dass du mit Christus gekreuzigt bist, das nimmst du einfach an. Aber jetzt musst du austreiben. Und jetzt sagt er hier ganz einfach, wie man austreibt. Ich lese uns Kolosser 3 ab 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wisst ihr, ich habe das Phänomen, das weiß ich nur aus der Schrift, dass ich als normaler Mensch nicht bin wie mein Nachbar. Zwischen meinem Nachbar und mir gibt es einen riesen Unterschied. Sein Geist ist tot in Sünden, meiner ist durch Jesus Christus lebendig. Das ist der Unterschied. Damit sagt die Bibel, du bist mit Christus, steht in Epheser 2, Vers 6, in die himmlischen Örter versetzt. Das heißt, ich habe direkten Zugang zur himmlischen Welt. Das ist ein Kanal, ein Draht von mir direkt in die himmlische Welt. Aber der Rest von meinem Körper ist hier. Das heißt, ich musste 43 Jahre arbeiten, ich musste mein Brot verdienen. Wisst ihr, das ist normal. Wir müssen als Gläubige genauso arbeiten, müssen im Beruf unseren Mann stehen. Da müssen wir vielleicht unsere Titel erwerben und kämpfen. Wir müssen wirklich hier vollkommen in dieser Welt korrekt sein. Und ich sage immer, die Gläubigen müssen die Besten sein in ihrer Branche. Aber im Geistlichen, da ist so, da hat er alles getan. Wisst ihr, jetzt sagt, das musst du einfältig mit ihm zusammenleben. Mit ihm, dauernde Gemeinschaft mit ihm. Und jetzt sagt er was ganz Einfaches, wobei einfache Erführungszeichen steht. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Er sagt jetzt, töte. Wisst ihr, ich habe vollkommenes Opfer. Wenn die Bibel sagt, du bist mit Christus gekreuzigt, dann bin ich ja tot. Jetzt sagt er, töte mach man, indem man im Glauben annimmt, dass man mit Christus gekreuzigt ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel neidisch werde und ich gehe hin im Gebet und sage, Herr Jesus, du siehst, dass ich neidisch bin, aber ich bin mit dir gekreuzigt, ich bin tot. Ein Toter kann kein Neid empfinden. Wenn ich eifersüchtig bin, Herr, ich danke dir, dass ich mit dir gekreuzigt bin, ich bin tot, also kann ich nicht eifersüchtig sein. Ich muss nur im Glauben annehmen, dass so ist. Wenn ich unreine Gedanken habe, Herr, ein Toter kann keine unreine Gedanken haben. Ein Toter kann keine Gier haben. Ein Toter kann nicht beleidigt sein. Also so muss man vorgehen, geistlich. Und jetzt sagt er, tötet daher eure Glieder. Das steht im Griechischen in einer Zeitform, da streiten die Gelehrten aber. Ich gehe da auch nicht nach den Gelehrten. Ich habe das einfach von der Schrift her untersucht. Da steht Aorist 1 aktiv. Und zwar, der Aorist ist eine Zeitform, der hat nach meiner Überzeugung zwei Seiten. Es gibt Gelehrte, die sagen, es gibt bloß eine, aber die sollen glauben, was sie wollen. Aber es ist so, es fällt auf in der Bibel, immer wenn du was dauernd tun musst, kommt Aorist 1. Das heißt, er sagt hier, beginne irgendwann, das ist Aorist 1, und fang jetzt an, bei dir Unzucht rauszuschmeißen, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, Götzendienst und so weiter und so weiter. Schmeiß sie einfach raus. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund, lügt einander nicht an und so weiter. Wisst ihr, wo ich es erst mal erlebt habe, dass ein Gläubiger mich angelogen hat, da war ich noch in der ersten Liebe und habe geglaubt, das gibt's gar nicht. Naja, inzwischen bin ich ganz vorsichtig. Mir hat der Leiter eines führenden Missionswerkes. Da ging es um unsere Schwestergruppe in Nürtingen. Hat er mich angelogen, eiskalt. Ich habe ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, bis ich ihn so weit hatte, dass er es zugab. Wisst ihr, jetzt sagt er, leg's einfach ab. Und er sagt, du musst irgendwann beginnen und es treiben. Er sagt, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Er sagt, du musst den alten Menschen ausziehen und den neuen anziehen. Und da steht die zweite Form, nämlich das Anziehen des neuen Menschen im Medium. Und das bedeutet im Griechischen immer im eigenen Interesse. Das heißt, du musst einfach im eigenen Interesse dafür sorgen, dass diese fleischlichen Dinge, wenn sie bei dir auftauchen, dass du zum Jesus gehst, das Kreuz und die völlige Erlösung dafür in Anspruch nimmst, dass du aufhörst mit dem, willentlich. Kannst du. Laut 2. Korinther 4, 13 haben wir den Geist des Glaubens. Ich kann das. Ich habe die Fähigkeit in mir als Gläubiger. Jeder Gläubige kann alles, was die Schrift befiehlt, weil er den Geist des Glaubens hat. Und jetzt gehe ich einfach hin wie ein kleines Kind und tue das im eigenen Interesse. Ich werde sonst nicht glücklich. Wisst ihr, was ist denn das, wenn du dich dauernd zusammenreißen musst? Die Welt hättest gern, kriegst du aber nicht. Jetzt reißt dich zusammen. Aber geistlich hast du auch keine Freude, weil du nicht gänzlich nachfolgst. Da bist du doch der Elendste. Von der Welt hast du nichts, von Gott hast du nichts. Ist doch schlimm, oder? Darum sagt die Bibel, zieh aus und zieh den neuen Menschen an. Und jetzt sagt er, und dann in Vers 12, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über das alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Und dann erklärt er, lasst das Wort Christi reichlich in dir wohnen. Er sagt also ganz einfach, du musst das einfach im Glauben annehmen. Ich habe es lange nicht erkannt. Da kam mein Mann und hat gesagt, ich bin in furchtbarer Erfechtung. So ein Prediger hat gesagt, hilf mir, ich brauche eine Verheißung. Wisst ihr, was der gemacht hat? Das Beste, was man sich vorstellen kann. Der hat die Bibel auf den Boden gelegt, hat gesagt, stell dich drauf. Da stand im ersten Schreck auf die Bibel draufgestanden. Dann hat er gesagt, du stehst auf Tausenden von Verheißungen. Du musst nur lesen, dann weißt du, was dir verheißen ist. Wisst ihr, wenn die Bibel sagt, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. 1. Johannes 1, 7 bis 9. Dann weiß ich, wenn ich im Lichte wandle, also nicht ihre bewusste Sünde lebe, sondern das, was ich weiß, habe ich gebrochen, habe es an Jesus gebracht, habe es aufgehört. Kann ich aufhören? Ja, ich kann es töten, indem ich ganz einfach hingehe. Wisst ihr, das Problem ist halt, dass das nicht aufhört, bis ich ins Grab gehe, weil die Sünde natürlich ja da, die produziert nach, wie mein Unkraut. Wisst ihr, ich habe mir gestern überlegt, ob ich jetzt mit meiner Aktion das Unkraut völlig aus meinem Garten vertreiben kann. Ist mir irgendwann klar geworden, nee, das werde ich nicht schaffen. Irgendwo ist immer noch was da, so ist es ja bei uns auch. Also ich brauche dauernd diese geistliche Haltung, wenn was auftaucht, töten. Immer der neue Mensch anziehe, immer alles, was Gott mir gegeben hat, anziehe, aber im normalen Leben benehme ich mich vollkommen normal. Versteht ihr? Ich darf jetzt nicht anfangen, die geistlichen Prinzipien aufs weltliche Leben zu übertragen, sonst werde ich zum Schwärmer, zum Spinner. Ich muss in dieser Welt mein Mann stehen, aber innerlich, geistlich nehme ich alles vom Herrn. Ist er, und man sagt ja in der Bibel klipp und klar, das sind die große Zusage Gottes. Die Welt sagt anders. Die Welt sagt, dir schenkt keiner was, umsonst ist der Tod. Stimmt nicht. Umsonst ist die vollkommene Erlösung. Da steht im Griechischen ein Wort, das heißt Dorian. Es meint ausdrücklich umsonst. Du musst nichts dafür bezahlen. Wenn ich zu Jesus komme und sage, Herr, reinige mich in dein Blut, dann tut er es, ohne dass ich was dafür tun muss. Ich muss natürlich ein bußfertiges Herz haben, dass ich wirklich ehrlich meine, okay, aber ich muss nichts tun, als komme und glaube, dass er es tut. Wenn er sagt, du hast eine Gnadegabe, kann ich kommen und sagen, Herr, zeig mir welche. Wenn ich sie erkenne, fange ich einfach an zu handeln. Bei mir heißt es, ich stehe doch hier und predige. Du kannst mir auch meinen Zettel wegnehmen, du kannst mir alles wegnehmen, selbst Bibel, es wird funktionieren. Wisst ihr warum? Weil es eine Gnadegabe ist. Du kannst, wenn du die Gabe hast, mit Kindern zu handeln, dann läuft dir ein Kind immer weg. Du machst den Mund auf und das Kind ist sofort an dich, fängt Feuer. Also da passiert sofort etwas. Wenn du evangelisierst. Wisst ihr, ich habe einen Evangelist gekannt, da wäre ich nie drauf gekommen. Der hat mir erklärt, der sitzt als reisender Evangelist in ihrer Gaststätte, da drüber nachtet. Da kommt ein Mann auch, ein Geschäftsreisender, setzt sich hin und sagt, darf ich mich zu Ihnen setzen? Sagt er, ja, ist okay. Und dann sagt er, ich bin der und der Branche, bin ich Vertreter, bin unterwegs, was sind denn Sie? Und dann sagt er, ich bin Fischer. Und dann sagt er, wie, Sie sind Fischer, was machen Sie hier mitten in Norddeutschland auf dem Festland? Und dann sagt er, ich bin Menschenfischer. Und dann sagt er, wie? Und dann sagt er, ja, ich bin Evangelist. Ah, was, sagt er, das brauche ich nicht, wisst ihr. Tue recht und scheue niemand, bei mir ist alles bestens. Und er war Evangelist, der hat es einfach drauf gehabt, als Gnadegabe. Er sagt mir viel sofort, ey, was ich ihn frage, muss Reisender, Geschäftsmann. Er hat gesagt, darf ich Ihnen ein Stichwort geben? Sagt er, ja bitte, sagt er, Finanzamt. Sagt er, nee, bitte nicht. Seht ihr, wenn du eine Gnadegabe hast von Gott, dann wirkt die perfekt. Die wirkt perfekt. Du musst sie nur annehmen, wenn du sie nicht annimmst, wirkt es nicht. Du brauchst keine Jüngerschaftsschulung, du brauchst keine Kurse, du brauchst auch in der Regel keine besonderen Bücher lesen. Du musst nur deine Gnadegabe annehmen und Gott dienen, dann wirkt sie. Aber die kann er nicht, da musst du trotzdem austreiben. Ja, der Kollegin, die war, wie soll ich sagen, offen fürs Evangelium. Aber nicht sehr, ein bisschen. Und die haben immer erzählt, zu ihrer Mutter kommen die führenden Leute des Pietismus aus Tailfingen. Dann hat sie zu mir gesagt, weißt du, Karl Hermann, sie hat den Unterschied gesehen, wo ich mich bekehrt habe. Sagt sie, ich habe ein Problem. Dann sagt sie, wenn ich die Leute sehe, und sind ja meine Nachbarn teilweise, und sehe, wie sie sich benehmen, dann will ich nichts mehr wissen. Das ist ganz einfach. Die Leute hatten die rechte Erkenntnis, waren wirklich gläubige Leute, ich habe die gekannt. Aber sie haben die Kanaaniter nicht ausgetrieben. Wissen, das ist das Problem. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel, das ist eine Grundsatzentscheidung, ich habe eine Grundsatzentscheidung gefällt auf der Bank, dass ich mit Gläubigen keine Geschäfte mache. Kann man sagen, spinnst du? Du musst doch als Gläubiger gerade suchen, dass du mit Gläubigen Geschäfte machst. Ich sage, gerade nicht. Meine ungläubigen Kunden haben gewusst, dass ich nicht lüge. Die haben gewusst, wie ich reagiere. Die haben von mir auch nichts erwartet, als was sauber ist. Wisst ihr, du musst einfach, ich sage es einmal vorsichtig, einen ganz klaren Weg gehen und du darfst nicht mit den Gläubigen Wischiwaschi machen. Wisst ihr, wenn die dann merken, jetzt mache ich mit einem Gläubigen, der kommt, Wischiwaschi, dann sagen sie, das sind halt die Frommen. Mache ich aber nicht. Oder wenn dann jemand kommt, dann kriegt er gleiche Kondition in der Regel wie der andere. Damit muss aber klar sein, dass der Ungläubige von mir eine super Kondition kriegt. Das war halt der Unterschied. Ich habe immer versucht, halbe-halbe. Das Geschäft muss zufrieden sein und der Kunde muss zufrieden sein. Hat geklappt. Aber das Grundproblem ist ganz einfach. Ich muss geistlich diese Grundsätze des Ausziehens, des Anziehens einfach berücksichtigen. Ich muss im Geiste wandeln. Galater 5, 16. Und dann kommt noch was ganz Wichtiges. 1. Korinther 4, 6, dass ich nämlich nicht betrogen werden darf. Das ist wichtig, eine der wichtigsten Bibelstellen. 1. Korinther 4, 6 sagt Paulus, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Nämlich, da man sich nicht aufbläht. Wisst ihr, es gibt eine ganz einfache Regel. Diese Bibel hat vorne und hinten einen Deckel, da man nichts hinzutut, nichts hinwegtut. Diese Bibel ist die perfekte Offenbarung Gottes. Die Bibel sagt, die Urgemeinde blieb in der Lehre der Apostel. Von dem her lese ich die ganze Bibel. Ich kann jetzt so, wie ich es heute mache, das Alte Testament als Musterbeispiel nehmen. Aber für uns gilt die Lehrbriefe, wo ganz klar drinsteht, was wir tun und nicht tun sollen. Und ich kann das alles, weil ich den Geist des Glaubens habe. Jetzt sagt die Bibel ganz nüchtern sachlich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich soll hier im Geiste wandeln, ich soll so vorwärts gehen, wie es die Bibel mir sagt, und soll nicht über das Geschriebene hinausgehen. Und das bedeutet dann, also soll ich es mal so formulieren, dass wieder ein paar Leute böse mit mir sind. Ich finde in der Bibel kein Weihnachtsfest, also feiere ich kein Weihnachten. Entschuldigung, wenn dann jemand Feiertag ist, okay, mach Freude. Du kannst freudiges Weihnachtsfest feiern, interessiert mich nicht, aber ich feiere es nicht. Wisst ihr, ich finde in der Bibel keine Handauflegung bei Hochzeiten. Also lege ich kein Brautpaar die Hände auf. Ich sage, wenn du Handauflegung willst, such dir einen Prediger. Du wirst einen finden, der legt dir die Hände auf. Ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, dass ich gesegnet bin mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Also wünsche ich euch nicht Gottes Segen. Wir haben heute Morgen beim Probrecher ein Lied gesungen, das war gut. Aber trotzdem, der, was geschrieben hat, hat das nicht verstanden. Aber der Rest war trotzdem gut, muss man sagen. Aber ich wünsche niemand Gottes Segen, wenn er gläubig ist. Wenn er ungläubig ist, wünsche ich jedem Gottes Segen. Weil er braucht ihn ja. Aber ich habe ihn doch. Epheser 1, Vers 3. Ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Ich hab's doch. Versteht ihr? Ich halte mich einfach an die Schrift wie ein kleines Kind. Und dann kommen wir zu Epheser 1, 17 bis 19. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Vollerkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Er sagt, was in dir drin ist, musst du erkennen. Und dann sagt er, wenn du glaubst, die wir glauben, dann rede er von überwältigenden Größen oder einer überwältigenden Größen von Kraftwirkung. Wirksamkeit, Energie, Kontrolle, Stärke, das alles wird passieren, wenn ich glaube. Also ich muss nur glauben, dass Gott mir das Paket gegeben hat. Wisst ihr, es spielt keine Rolle, wie ich mich fühle. Wenn ich merke, jetzt bist du am Dransten, dann funktioniert's. Dann kann ich jeden Dienst tun, egal wo ich bin. Wisst ihr, mir ist das völlig egal, ob ich vor 5 Leute stehe oder vor 5.000, interessiert mich nicht. Wenn ich weiß, jetzt kommt, will Gott, dass du es tust, dann lasse ich einfach die Gnadengabe wirken, schalte ein, indem ich rede, dann passiert's. Was dann Gott draus macht, ist nicht mein Problem. Ich muss nur glauben, dann kommen diese Kraftwirkungen. Wenn ich aber nicht glaube, dann kommt gar nichts. Prediger 9,4. Nochmal zurück ins Alte Testament. Eigentlich geht es von 4 bis 12. 4 zeigt nochmals, wie du gesinnt sein sollst. 8 zum Beispiel sagt, deine Kleider sollen weiß sein, da und gereinigt durch Jesu Blut. Öl soll da sein, sollst im Heiligen Geist leben, in der Fülle des Geistes. Das tue ich, wenn ich im Geiste wandle. Aber jetzt kommt etwas. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue ich mit deiner ganzen Kraft. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass du es mit deiner ganzen Kraft tust. Und es ist nämlich alles von Zeit und Umständen abhängig in der Welt, aber im Geistlichen ist es nur von dem vollkommenen Opfer abhängig. Sobald ich das glaube und tue, und Epheser 4, ab 11 sagt, dass der Jesus im Himmel sitzt und dann zu jedem hat er einen Draht. Und dann lässt er die Gnadengabe von jedem wirksam werden. Das heißt, wenn das jetzt alles super läuft, dann ist das, was ich verkündige, von ihm angeordnet. Gleichzeitig ist angeordnet, was ihr jetzt alle macht, wenn ihr hier nachher aufsteht und rausgeht. Dann war schon klar, unter beim Brotbrecher, was ihr betet, was ihr tut. Dann ist so, wenn ihr gehorsam seid, dann hast du zum Beispiel plötzlich auf dem Herzen, rede mit der Schwester X, rede mit dem Bruder Y. Wisst ihr? Oder sei still heute, hast genug geschwätzt. Meine Frau sagt, du hast wieder zu viel geschwätzt. Wisst ihr, manchmal musst du dann einfach sagen, sei still. Dir selber. Wenn du magst, Gott will, dass du still bist, dann bist du still. Das heißt, du bist jetzt nur so, dass du deine Gnadengabe und das, was Gott dir gegeben hat und das Wirken des Geistes ernst nimmst und nicht hier letztendlich dein eigenes vollführst. Du suchst keine eigene Ehre, du suchst keinen Vorteil, sondern du glaubst, dass er für dich sorgt. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Oder? Wenn ich in der Gerechtigkeit Gottes bin und zuerst noch im Reich Gottes trachte, dann tut er es automatisch. Dann streitet er für mich, wie im Alten Testament, da brauche ich keine Angst haben. 2. Korinther 8,5. Sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Das ist eine ganz einfache Sache, sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn. Du gehst immer zu meinem Jesus und sagst, was soll ich tun? Dann schickt er dich. Das ist doch fantastisch. Er macht keine Fehler. Ich mache 100.000 Fehler. Er macht keine. Ich kämpfe gerade darum, was ich noch in Zukunft überregional und auch regional, wo ich noch dienen soll und wo nicht. Ich lege mich ihm auf den Altar und jetzt warte ich, dass was passiert. Seit ich das gemacht habe, passieren seltsame Dinge. Es sind jetzt schon seltsame Dinge passiert, überregional. Plötzlich werden Dinge, die bisher ziemlich Zeit gekostet haben, schrumpfen zusammen. Plötzlich passieren Dinge, wo ich sagen muss, aha, der Herr fängt an einzugreifen. Aber du musst es glauben. Immer wenn du glaubst, passiert es. Wenn du nicht glaubst, passiert gar nichts. Und zum Schluss möchte ich euch noch als Trost eine Bibelstelle geben. Was ist denn nämlich jetzt, wenn ich jahrelang das alles missachtet habe? Ich habe mich nicht um den Herrn gekümmert. Ich habe in dem Bewusstsein, dass ich durch Jesu Blut gerettet bin und Gottes Kind bin, einfach eingewurstelt, habe alles gemacht, wie ich Lust hatte. Habe nach dem Willen Gottes überhaupt nicht gefragt und habe einfach mein Leben gelebt. Ich bin in die Versammlung gekommen, wenn ich Lust hatte oder wenn es meine Frau wollte oder nicht wollte. Ich bin, und mein Mann genau das Gleiche, oder ich habe einfach getan, was ich Lust habe. Was ist jetzt, wenn ich das plötzlich feststelle? Ich habe die Kananiter nicht ausgetrieben. Ich habe das Land des Glaubens nicht eingenommen. Ich habe jahrelang wirklich alles, was der Herr mir in Fürsorge geschenkt hat, mit Füßen getreten. Kann man das? Ja. Wieso? Das haben die Israelis getan in Richter 10, Abvers 6. Die Kinder Israel taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn und dienten den Baalen, den Astarten, den Göttern der Aramäer, den Göttern der Zidonier, den Göttern der Moabiter, den Göttern der Ammoniter, den Göttern der Philister und so weiter und so weiter. Und dann sind sie in Not gekommen. Jetzt kommst du in Not, auch geistlich. Dann kommen die Leute zu mir und sagen, ich habe keine Freude am Bibellesen, ich habe keine Freude am Zeugnisgeber, die Bibel redet nicht mehr zu mir, ich verliere die Heilsgewissheit. Wisst ihr, die kommen dann, ja. Da ist Vers 10, da schrien die Kinder Israel zum Herrn und sprachen, wir haben an dir gesündigt, wir haben unseren Gott verlassen und den Baalen gedient. Irgendwann wird es dir klar, Mensch, ich habe einen Fehler gemacht. Und jetzt kommen sie zum Herrn und sagen, oh, hilf uns. Und sagt Gott, habe ich euch nicht von den Ägyptern, von den Amoritern, den Ammonitern und den Philistern errettet? Er sagt, ich habe dir doch immer wieder geholfen. Und als die Zidonier, die Amalekiter und die Maoniter euch unterdrückten, habe ich euch nicht aus ihrer Hand errettet. Als ihr zu mir geschrien habt, dann erinnert mich Gott an die Gebetserhörungen. Wie oft hat er mir geholfen? Dennoch habt ihr mich verlassen und an den Göttern gedient. Darum will ich euch nicht mehr retten. Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt. Sie sollen euch retten zur Zeit eurer Not. So kommst du doch manchmal vor, oder? Dass du denkst, jetzt ist der Himmel wie Blei. Jetzt hilft mir Gott nicht mehr. Teufel natürlich tut alles, der Verkläger der Gläubigen, und verklagt dich vor Gott, dass du das glaubst, dass Gott jetzt nicht mehr hilft. Aber jetzt kommt was Wunderbares. Das ist mit Schönste, was in der Bibel steht. Vers 15. Aber die Kinder Israel sprachen zum Herrn. Wir haben gesündigt. Mache mit uns, was dir gefällt. Nur errette uns noch dieses Mal. Wisst ihr, was die sagen? Die sagen praktisch, Herr, trotz meinem Versagen, hilf mir jetzt in dieser Situation noch einmal. Ansonsten mach mit mir, was du willst. Das heißt, du kannst mit mir jeden Erziehungsweg gehen. Jesaja 48, 10. Jeremia 48, 10 und 11, leicht zu merken, wo er sagt, du bist wie ein Gefäß, das nicht umgeschüttet wurde, dann schüttet er dich um. Er führt dich ins Tal des Elends, steht da drin, ins Elendstal, Achor führt er dich, bis du parierst, macht er. Und jetzt sagt Israel, du darfst es, du darfst mich ins Elendstal führen, du darfst mich umschütten, umgießen, du darfst mit mir machen, was du willst. Nur bitte hilf mir in der Situation. Was glaubt ihr, hilf Gott? Wenn jemand so kommt. Nächster Vers. Jetzt kommt nämlich was ganz Brutales. Und sie taten die fremden Götter von sich und dienten dem Herrn. Sie hören auf, selber zu manipulieren. Sie hören auf zu tricksen. Sie sind einfach ruhig und still und wartet, was der Herr tut. Sie verlassen sich jetzt ganz auf ihn. 100%. Hilf mir. Du kannst mich nachher erziehen, wie du willst. Du kannst mit mir jeden wecken. Nur hilf mir. Jetzt kommt langsam der biblische Glaube. Jetzt fängt der Heilige Geist an, den Glaube wieder lebendig zu machen. Das tun sie. Und jetzt sagen sie, jetzt hören wir auf mit diesem menschlich-fleischlichen, jetzt vertrauen wir dir. Jetzt kommt was ganz Einfaches. Da wurde er, nämlich Gott, unwillig über das Elend Israel und hat eingegriffen. Dann greift er ein. Ganz einfach. Wenn du ihm glaubst und das, was er für dich getan hat, annimmst und das, was die Welt sagt, auch die fromme Welt wegwirfst und sagst, erzählt mir keine Storys und nur das nimmst, was Gott dir gegeben hat. Du glaubst jetzt der Bibel, gehst nicht übers Geschriebene raus. Dann fängst du an, wie es die Bibel sagt, ich kann ja nicht auszutreiben. Du glaubst, dass du mit Christus gekreuzigt bist. Du glaubst, dass du nicht dauernd unrein sein musst. Du glaubst, dass du nicht dauernd gierig sein musst. Du glaubst, dass du nicht dauernd unzufrieden sein musst. Du glaubst, dass du nicht dauernd traurig sein musst. Du glaubst, dass die Erlösung wirkt. Du musst nur glauben, dass sie wirklich wirkt. Nimm sie in kindlichem Glauben an und dann handelst du danach. Wisst ihr, was dann passiert? Sobald du so handelst, fängt Gott an, für dich zu streiten. Dann wird er plötzlich wieder deine Gebete erhören. Plötzlich passiert etwas. Weißt du, ich hab so Phasen schon öfters gehabt, dann habe ich angefangen, wieder ernst zu machen, nämlich gänzlich nachzufolgen. Und da war ich der Dümmste, weil ich habe mich dann so gewundert, dass plötzlich die Gebete erhört wurden. Ich habe mich plötzlich gewundert, dass Gott eingriff. So war es jetzt wieder, hat Gott plötzlich eingegriffen und ich war baff. Wisst ihr, jetzt kommt eine ganz einfache alte Regel. Der Jesus sagt, in der Endzeit werde ich wohl den Glauben finden, wenn ich zurückkehre. Ist nur eine Frage des Glaubens. Glaube ich wirklich, was die Schrift sagt? Nehme ich das wirklich an? Radikal? Da muss man gänzlich sein. Trotzdem, in der Welt musst du Kompromisse machen. In der Welt musst du, in deinem Beruf musst du nachgeben oder dich anpassen. Nicht bei Glaubensdingen, aber in sachlichen Dingen. Aber beim Geistlichen keinen Millimeter. Sobald du so vorgehst, fängt er an einzugreifen. Wäre das nicht herrlich, wenn ich sagen könnte, geistlich kontrolliert er alles, ich mache keine Fehler, solange ich in ihm bleibe, also muss ich nur gucken, dass ich in ihm bleibe und er macht jetzt alles wunderbar. Das wäre doch herrlich, oder? Wisst ihr, was es kostet, so vorzugehen? Mut. Darum steht am Schluss, draußen sind die Feiglinge. Es kostet ein gewisser Mut. Ich muss einfach hingehen und den Mut haben, es zu tun. Und dann bricht diese gewaltige Geistesfülle aus Epheser 1, 17 bis 19 durch. Das wünsche ich mir und euch. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir für dieses gewaltige Opfer am Kreuz von Golgatha, das alles beinhaltet ist, was wir brauchen. Dass wir nur in kindlichem Glauben, und du hast uns die Fähigkeit zu glauben ins Herz gegeben in der Wiedergeburt, dass du letztendlich dann bereit bist, das alles lebendig zu machen. Und hilf uns einfach auch, konsequent und gänzlich nachzufolgen, wie ein Kaleb, dass wir die Kanaaniter austreiben, dass wenn wir sie auftauchen, dass wir wirklich glauben, dass wir mit dir gekreuzigt sind, dass wir wirklich glauben, dass wir mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft diese Dinge beenden können. Und für dieses wunderbare Geschenk möchte ich dich anbeten, dass dein Blut uns reinmacht vor aller Sünde. Wie der Paulus können wir vergessen, was hinter uns liegt. Wir können heute den Schlussstrich ziehen und sagen, Herr, ich mache jetzt, wie wenn es ganz frisch wäre, reinige mich vollständig und du wirst es tun. Wir beten dich dafür an. Amen.